Ja, liebe Gemeinde, dieser sechste Sonntag nach Trinitatis, den wir heute begehen, der steht ganz im Zeichen der Taufe. Jesus selbst hat den Auftrag gegeben, Menschen zu taufen. Wir erinnern uns an die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums, das wir gerade noch mal gehört haben. Bei den meisten von uns liegt die Taufe naturgemäß ja schon etwas länger zurück. Und wir waren so klein, dass wir uns daran nicht mehr erinnern können. Unsere Eltern haben sich seinerzeit dazu entschieden, einen Beginn zu setzen. Bei dir nicht? Okay. Ja, üblicherweise wird man als Kind getauft. Und wenn man dann später nochmal die Entscheidung trifft, sich taufen zu lassen, dann ist es natürlich auch ganz bewusst eine Entscheidung, ja, die man da trifft. Ja. Damals haben es unsere Eltern gemacht. Sie haben sich entschieden, einen Beginn zu setzen für eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und ob ihnen das in aller Tiefe bewusst war, was sie damit für einen Startpunkt setzen, oder ob es nur aus Tradition geschehen ist, das lasse ich mal offen. Bei dem einen oder anderen ist es sicherlich ganz bewusst gewesen, ja, bei manchem anderen vielleicht einfach nur aus Tradition, wie dem auch sei. Gott hat uns als Täuflinge ein Geschenk gemacht. Er hat uns eine Beziehung angeboten. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung gelten jedem Getauften, also auch dir und mir. Über deinem und meinem Leben steht die Zusage, die wir im Wochenspruch gehört haben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ob ich dieses Geschenk annehme, ist beim Zeitpunkt der Kindstaufe zumindest noch nicht klar. Aber es ist eine wichtige Entscheidung, die es zu treffen gilt. Warum das so wichtig ist, darum geht es in dem für heute vorgeschlagenen Predigttext. Er stammt aus dem Römerbrief. Vorgeschlagen sind die Verse 3 bis 8 aus dem 6. Kapitel. Und ich lese ein bisschen mehr, nämlich 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wie der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind im gleichen Tod, so werden wir es auch in der gleichen Auferstehung sein. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, soweit dieser Text. Ich habe den ersten Vers mit dazu genommen, weil ich finde das so schön, wie der Paulus da so seine Entrüstung deutlich macht. Ja, was sollen wir dazu sagen? Ja, das finde ich einfach schön. Ja, und noch eine Vorbemerkung möchte ich geben. Diese paulinischen Texte, gerade aus dem Römerbrief, die sind ja von grundlegender, von fundamentaler Bedeutung. Und ja, für so fundamentale Dinge, da gibt es selten Beispiele aus dem eigenen Leben. Ja, das ist einfach die Grundlage, auf der wir stehen. Ja, ich bitte euch daher, wenn es heute vielleicht ein bisschen dröge ist, mir das nachzusehen. Und ja, weil wir diese Grundlagen wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört haben und die uns nicht so vollkommen fremd sind, ja, bitte ich euch, dass ihr trotzdem dabei bleibt und ja, vielleicht den einen oder anderen Gedanken dann mitnehmt. Die nächste Predigt wird dann bestimmt wieder etwas praktischer. Ja, wenn wir diesen Text gehört haben und genau hingehört haben, dann ist eigentlich nicht die Taufe an sich das Thema des Predigttextes, sondern das Leben des Christen. Es soll daher zunächst um die Frage gehen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, so wie Paulus eingangs fragt. Danach geht es um die Argumentation, die Paulus anführt, um diese Frage entschieden zu verneinen. Und schließlich schauen wir auf das Resultat dieser Argumentation. Wohin möchte der Apostel die Empfänger des Römerbriefs und auch uns führen? Also drei Punkte, ganz klassisch. Zum Ersten: Kann ein Christ in der Sünde leben? Provokante Frage. Paulus hat in den Kapiteln vor unserem Predigttext in großer Klarheit herausgearbeitet, dass der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt wird. Er hat klargestellt, dass Gesetzeswerke einen Menschen nicht rechtfertigen können, weil jeder Mensch wieder und wieder die Gebote Gottes übertritt und damit als Sünder und Ungerechter vor Gott zu stehen kommt. Das Gesetz allein verurteilt den Sünder. Er hat keine Chance. Paulus hat deutlich gemacht, dass ein Mensch nur gerecht werden kann, indem Gott ihn gnädig ansieht und ihm die Einsicht schenkt, seinen Sohn Jesus Christus zu erkennen und an ihn zu glauben. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes, schreibt Paulus auch an die Römer im dritten Kapitel. Eine der zentralen Aussagen des Apostels und auch eine zentrale Aussage der evangelischen Theologie, sola fide, allein durch den Glauben. Ja, wenn nun der Mensch ohne Werke gerechtfertigt ist vor Gott, dann stellt sich ja die Frage, ob das Handeln des Menschen, sein ganzer Lebensstil, überhaupt eine Bedeutung hat. Berechtigte Frage, die wahrscheinlich jeder früher oder später mal stellt. Der Hintergedanke dabei ist, wenn vor Gott die Werke eines Menschen nicht zur Rechtfertigung zählen, dann ist es ja im Grunde egal, wie man sich so benimmt, wie man so handelt. Man könnte dann getrost so leben, wie man will, drauf los sündigen, denn das würde ihm, dem Menschen, am Ende ja gar nicht schaden, weil die Gnade ist ja da. Der Paulus hat dieses Argument wohl schon oft gehört, sowohl von jüdischer Seite als auch von griechischer Seite. Die Juden halten das göttliche Gesetz ja sehr hoch, damals zu Paulus Zeit und auch heute noch. Gesetzestreue ist sehr wichtig. Und auch so mancher Grieche möchte seine Stimme vielleicht in dem Sinne erhoben haben, wenn er an einer ethisch vorbildlichen Lebensführung interessiert ist. Paulus schreibt daher an die Korinther: Wir verkündigen den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Um gerade diese Argumentation eben auch abzufedern. Und man könnte auch noch argumentieren, je mehr ein Mensch sündigt, desto mehr kommt bei ihm ja Gottes Gnade zur Anwendung. Je tiefer ein Christ sich in Sünde verstrickt, desto deutlicher wird dann Gottes Gnade, wie sie alle Gottlosigkeit und Gemeinheit und falsche Lebensführung zudeckt. Ja, diese Argumentation hat auch Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Er redet in diesem Zusammenhang in seinem Buch Nachfolge von billiger Gnade. Zwar kann man sich die Gnade nicht durch Werke erarbeiten, sie wird ja geschenkt, wir wissen das, und von daher hat sie keinen materiellen Preis. Sie verlangt dem Beschenkten aber dennoch etwas ab. Sie ist daher nicht billig. Dass dies zu Bonhoeffers Zeiten nicht klar genug verkündigt wurde, kritisiert Bonhoeffer an der evangelischen Kirche. Er kritisiert, dass die Kirche nämlich gerade diese Rechtfertigungslehre nutzt und dabei nicht deutlich genug verkündigt, was dahinter steckt. Bonhoeffer sagt, die Kirche bietet billige Gnade an. Das bedeutet konkret, Predigt der Vergebung ohne Buße. Taufe ohne Gemeindezucht, hat Bonhoeffer geschrieben. Muss man auch erstmal schlucken. Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Absolution, also Freispruch von den Sünden, ohne persönliche Beichte. Ja, also zwischen Paulus und Bonhoeffer, 1900 Jahre dazwischen. Ja, so ganz viel hat sich offensichtlich nicht getan. Ja, also Paulus kritisiert auch diese billige Gnade und stellt daher gleich zu Beginn des Textes die gerade schon erwähnte Frage. Sollen wir denn in der Sünde verharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Und die Antwort von Paulus haben wir auch noch im Ohr, das sei ferne, auf gar keinen Fall. Mit anderen Worten, ein Leben in offener Sünde kann nicht im Sinne des Evangeliums sein. Ja, da wollen wir mal sehen, wie der Apostel diese schroffe Ablehnung dieses das sei ferne begründet. Er begründet sie mit dem Verweis auf das Werk Christi und dem, was es für uns Christen bedeutet. Zum einen stellt Paulus fest, was er, also Christus, gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Dass Christus für die Sünden gestorben ist und dass Gott seinetwegen die Gottlosen durch den Glauben rechtfertigt, hat Paulus ja bereits dargelegt. Dass Jesus aber auch gegenüber der Sünde gestorben ist, ist hier ein neuer Aspekt. Die Sünde, die ja unauflöslich zur gefallenen Menschheit gehört und sie dominiert, hat im Tod Christi nicht nur ihr Herrschaftsrecht, sondern auch den, den sie beherrschen möchte, verloren. Weil nun Christus als Stellvertreter für die Christen gestorben ist, stellt Paulus die rhetorische Frage, wie sollten wir denn in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Dass der Christ mit Christus gegenüber der Sünde gestorben ist, das hat Paulus bislang noch nicht gesagt. Das ist der neue Aspekt. Also steht die Frage im Raum, wie dieses mit Christus gestorben sein und das mit Christus auferstanden sein der Christen aufzufassen sind. Und hier erinnert Paulus dann an die Taufe. Wer immer damals unter den Römern oder auch in Palästina zu den Lesern des Paulus oder der Paulusbriefe, wer zu einer christlichen Gemeinde gehörte, der war getauft. Und ob dabei alle den von Paulus hier anvisierten Sinn ihrer Taufe verstanden hatten, das sei mal dahingestellt. Das würde ich auch, ohne überheblich zu sein oder richten zu wollen, heute noch so sehen für den überwiegenden Teil der Getauften. Den ist der tiefere Sinn wahrscheinlich nicht klar. Auf jeden Fall stellt Paulus klar, um was es bei diesem Akt geht, indem er die Frage stellt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Bei dieser Aussage stellen wir die Frage, wie das sein kann. Für Paulus ist die Taufe der Zeitpunkt, an dem das Einswerden des Christen mit Christus sichtbar wird. Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein und genau hinschauen. Die Taufe ist, auch wenn es dieses Einswerden, das Paulus hier beschreibt, in diesem Moment gibt, keine Abkürzung oder kein zweiter Weg zur Seligkeit. Die Taufe steht ganz im Zeichen des einzigen Wegs, den es gibt, der dem Menschen das Heil, nämlich durch das Wort und den Glauben, verheißt. Jesus hat im Missionsbefehl die Taufe verfügt. Sie steht im Zeichen der Verkündigung des Evangeliums. Sie ist klarer Auftrag. Und damit verkündigt Christus dem Täufling, dass er mit ihm verbunden ist. Und hier muss uns klar sein, dass die Taufe nicht ein menschliches Bekenntnis ist, sondern dass sie vor dem Glauben steht und dass der Glaube sich auf die Taufe stützen soll. Um es nochmal deutlich zu machen, auch wenn durch die Taufe die Beschaffenheit des Täuflings nicht verändert wird, so wird doch ein Rechtsverhältnis zwischen ihm und Christus geschaffen. Der Täufling wird mit Christus in dessen Tod und Auferstehung verbunden. Wir wissen, dass Jesus Christus als Stellvertreter der Menschen gestorben und auferstanden ist. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Und als Zeichen dieses Bundes empfängt der Täufling die Taufe. Und mit diesem Zeichen wird der Täufling rechtlich gesehen mit Christus verbunden. Er gehört zum sichtbaren Volk Gottes, zum Bundesvolk, zur christlichen Gemeinde. So wie der Tod und die Auferstehung Christi Fakten sind, so ist auch die Taufe ein Faktum, das ein für alle Mal im Leben eines Menschen steht. Es gibt ein Datum dafür. Ich bin getauft an dem und dem Tag. Ich weiß nicht, wann ich getauft bin, aber es steht irgendwo in irgendeinem Register vermerkt, das ist passiert. Die Taufe ist eine Verheißung. Sie redet von einer an sich unsichtbaren Wirklichkeit. Sie sagt dem Christen, Christus ist an deiner Statt gestorben und daher sollst du in deinem Denken über dich selbst davon ausgehen und darauf vertrauen, dass du in den Augen Gottes mit ihm gestorben bist, aber auch mit ihm auferstanden und zum Himmel aufgefahren bist. Du gehörst zu Christus. Mit anderen Worten, an seiner Taufe soll der Christ ablesen, dass er mit Christus verbunden ist. Ja, jetzt stelle ich nochmal die Frage, ist damit für das Himmelreich alles klar gemacht? Mit Paulus möchte ich antworten, das sei ferne. Der Getaufte ist, wie Jesus es im Gleichnis sagt, eine Rebe am Weinstock. Jesus fordert ihn auf, in ihm zu bleiben und die Frucht des Glaubens zu bringen. Und er fügt hinzu, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Schreibt uns der Johannes. Damit ist ganz klar, dass die Taufe nicht der Freifahrtschein für den Himmel ist, sondern vielmehr dem Christen Anlass gibt, daran zu glauben, was die Taufe sagt, und im Zeichen dieser Taufe zu leben. Ja, nun kann man natürlich auch noch sagen, die Taufe, insbesondere die Kindstaufe, das ist doch etwas Menschliches. Das ist doch etwas, was auf eine menschliche Initiative hin geschieht und von Menschen vorgenommen wird. Der Täufling lässt sich taufen. Es ist seine Entscheidung in eurem Fall, beziehungsweise Entscheidung der Eltern bei der Kindstaufe. Auch derjenige, der die Taufe vollzieht, ist ja nur ein Mensch. Wieso soll die Taufe eine Verbindung mit Christus herstellen? Die Antwort kann nur lauten, weil Jesus selbst die Taufe befohlen und eingesetzt hat. Er hat dieses Zeichen verfügt und es zunächst in die Hand seiner Jünger und dann in die Hand seiner Gemeinde gelegt. Wann immer also ein Mensch unter Berufung auf die Einsetzung der Taufe im Namen des dreieinigen Gottes getauft wird, spricht Gott sein Wort über einen Menschen. Und das ist etwas Objektives. Es ist ein geistlicher Vorgang. Ja, den Menschen im Gottesauftrag vollziehen. Das Wort Gottes bleibt Gottes Wort und gilt, auch wenn der, der es spricht, also der Taufende und derjenige, der die Taufe empfängt, keineswegs gute Christen sein mögen. Jesus möchte aber, dass die Christen an diesem Vorgang erkennen, dass er für sie gestorben und auferstanden ist und dass sie an ihm teilhaben. Wenn Paulus nun feststellt, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind, dann sagt er zugleich, dass in den Augen Gottes das Gericht über den Getauften vollzogen worden ist. Er ist mit Christus gestorben und also mit Gott versöhnt. Er ist mit Christus auferstanden und in ihm ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, auch wenn er noch hier auf der Erde lebt und bei sich noch Sünde und Vergänglichkeit wahrnimmt. Ja, Paulus führt nun seine Argumentation zu der Schlussfolgerung: So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Das aber heißt, dass der Christ dann, wenn er sich selbst und seine Lebensgrundlage beurteilt, sich auf das verlassen soll, was ihm Gott in der Taufe sagt, nämlich, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wenn wir also dahinter kommen, dass wir in Christus gestorben sind, dann heißt das, dass wir gegenüber der Sünde gestorben sind. Natürlich leben wir nach wie vor in der diesseitigen Wirklichkeit und diese Wirklichkeit ist von der Sünde gekennzeichnet. Wir haben das täglich vor Augen. Sei es, dass wir selbst zur Sünde gereizt werden oder sei es, dass die Umwelt uns darauf anspricht, Sünde zu tun. Wir kennen das alle und der Heilige Geist lässt uns die Sünde in all ihren Facetten erkennen. Und auch davon bin ich überzeugt, viele der Sünden, die wir begehen, erkennen wir als solche gar nicht. Die Frage, die sich mir stellt, lautet: Wem diene ich mit Wort und Tat? Bleibe ich am Weinstock? Auf diese Frage antwortet der Apostel in den Versen nach unserem Predigttext. Ich zitiere hier nur diesen: Gebt euch selbst hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit, schreibt er im Vers 13 im 6. Kapitel. Das können wir nur durch den Glauben, im Vertrauen auf Jesus, der uns hilft, Anfechtungen zu überwinden und sündhaftiges Verhalten zu erkennen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt mit all ihren Facetten überwindet. Und dieser Glaube kommt nicht aus unserem Willen, sondern der Heilige Geist schenkt in uns das Wollen und je nach Gnade auch das Vollbringen. Dann wandeln wir in einem neuen Leben, wie Paulus es hier schreibt. Und dieses neue Leben wird eine Veränderung mit sich bringen. Ein bekehrter Christ wird sich nicht nach bestem Vermögen nicht mehr in den Dienst der Sünde stellen, sondern anders leben. Er wird in einem neuen Leben wandeln, wie Paulus es sagt. Paulus macht sich dabei keine Illusionen. Der neue Lebenswandel steht in ständiger Spannung zur Welt. Wir empfinden den Widerspruch zwischen dem, was Paulus Fleisch nennt, der Sünde, und dem Heiligen Geist, den der Christ durch den Glauben hat. Ja, der Christ befindet sich wie an einem Kampfplatz. Das Gewissen ist zerrissen zwischen dem Leben im Geist und der Sünde. Deswegen ermahnt der Apostel die Christen, dass sie ihren Leib und ihre Glieder Gott zur Verfügung stellen als Waffen der Gerechtigkeit. Sie sind nicht erst dadurch gerechtfertigt, dass sie dies tun, dass sie sich sind erst dadurch gerechtfertigt, dass sie dies tun, dass sie sich der Sünde versagen und der Gerechtigkeit dienen. Sie sind gerechtfertigt, indem sie dem Evangelium glauben. Und in diesem Glauben werden sie dann die Frucht der Gerechtigkeit bringen. Paulus verweist mit dem, was er über die Taufe sagt, auf das Recht des Christen, nun in einem neuen Leben zu leben. Er kann und soll Tag für Tag davon ausgehen und damit rechnen, was die Taufe sagt, dass in Christus seine Beziehung zur Sünde zu Ende gekommen ist und dass er in ihm vor Gott lebt. Das soll sich dann in seinem Handeln zeigen. Amen.